Wir dürfen voller Erwartung weiter in diesem Gottesdienst hier sein. Ich lade auch ein, dass wir hier sind mit der Haltung, Herr, wenn es dich gibt, ich will dir begegnen. Ich will etwas von dir hören. Und er freut sich darüber, denn er spricht. Er ist ein Gott, der spricht. Deshalb sagen wir in der Bibel auch, das ist das Wort Gottes. Und bevor wir in den Predigttext so hineinkommen, möchte ich beten. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du mitten unter uns bist heute Morgen. Das ist deine Verheißung, wenn wir in deinen Namen zusammenkommen. Und ich bitte dich, dass alles weiter dem dienen darf, dass du uns begegnen kannst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Dass du nicht weit weg bist, fern, irgendwie unnahbar, sondern dass du uns begegnen willst. Und ich bitte dich, dass das weiter geschehen darf, in der Predigt und in diesem, im Verlauf dieses Gottesdienstes. Amen. Wir sind heute im Lukas-Evangelium, eines der vier Evangelien, wovon Jesus berichtet wird. Und wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und zwar in einer Geschichte, die Jesus erzählt. Wenn Jesus Geschichten erzählt, sagt man dem traditionsgemäß, es ist ein Gleichnis. Aber es ist eigentlich einfach eine Geschichte, eine Story, würde man heute sagen, wo er etwas so ganz besonders uns zeigen will. Und es ist eine Geschichte, die sehr bekannt ist. Wir schauen aber den unbekannteren Teil davon an. Es ist die Geschichte, sagt man so, den Titel des verlorenen Sohnes. Und wir entdecken heute, es ist ganz sicher die Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Und ich fasse euch kurz zusammen, was vor unserem Predigttext steht. Vielleicht, ich denke, die Geschichte, die kennen viele, ob man mal häufig in einem Gottesdienst ist oder ganz selten. Es ist so verankert in unserer Gegenwartskultur. Aber das ist die Geschichte von einem Vater und zwei Söhnen. Und wir haben den jüngeren Sohn, der zum Vater kommt und sagt, gib mir mein Erbe. Und damit sagt in dieser Kultur, wärst du doch tot. Leider bist du es nicht. Verhalte dich jetzt doch so. Gib mir mein Geld. Und der Vater, völlig erstaunlich, gibt ihm das Geld. Ohne Konsequenzen. Er hätte ihn öffentlich sichtbar davonjagen müssen eigentlich, in dieser Schamkultur, dass er seine Ehre behalten kann. Aber der Vater lässt ihn ziehen. Und dieser jüngere Sohn geht weit weg, lebt seine komplette Freiheit aus, genießt, aber landet am Boden, merkt, er ist allein. Und in diesem Moment merkt er das erste Mal, dass er ja einen Vater hatte. Das ist ganz tragisch. Erst da wird ihm bewusst und er sehnt sich nach der Nähe seines Vaters. Er sehnt sich nach dem Schutz bei seinem Vater. Er sehnt sich nach dieser Heimat und er geht zurück. Und er sagt sich, es ist vorbei mit Kindsein, das ist mir klar. Aber ich möchte als Tagelöhner, als Angestellter bei meinem Vater arbeiten. Das heißt, er würde immer wieder auf den Hof kommen, arbeiten und dann schlafen, wo auch alle anderen Angestellten schlafen. Und das wäre ihm noch so viel mehr wert. Er ist nicht mehr Kind, er kommt als Angestellter. Und er erlebt, wie ein Vater ihm entgegenkommt schon. Der wartet. Völlig erstaunlich. Und dieser Vater nimmt ihn an als Kind. Und verschiedene Zeichen zeigen das, so ein Siegelring, er ist wieder Teil der Familie, bekommt neue Kleider, er ist zurück. Und da lesen wir aus Lukas 15, Vers 25. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hat auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Jesus erzählt dieses Gleichnis in eine bestimmte Situation hinein. Übrigens auch die zwei Gleichnisse kurz davor. Ich glaube, alle drei haben den gleichen Fokus. Wer das nachlesen möchte, in Lukas 15. Der Einstieg in dieses Kapitel ist eine spannungsgeladene Situation. Es sind die Pharisäer, die religiöse Elite, die Profis dieser Zeit, und die beobachten, wie Jesus mit Menschen zusammensitzt, mit denen sie nie Kontakt haben könnten oder dürften sogar. Und sie sagen so, das sind Prostituierte, Zöllner, Sünder. Und Jesus sitzt bei ihnen. Und sie können es wie nicht verstehen. Jesus erzählt diese Gleichnisse nach dieses, um zu zeigen, mit ihm ist eine neue Form der Gemeinschaft angebrochen. Eine neue Art, wie sich Menschen begegnen können, die es ohne ihn nicht möglich wäre. Heute Morgen erleben wir übrigens auch etwas davon. Das ist Gemeinde. Und wir fokussieren uns heute auf diesen älteren Bruder und entdecken, es sind zwei verlorene Söhne. Und wir schauen uns an, was ist das Problem des älteren Bruders? Wie gibt es Heilung für ältere Brüder oder Geschwister? Und zum Schluss schauen wir weit hinaus, der wahre ältere Bruder, der hier auch spricht. Wir haben uns die Szene, wurde uns schon vor Augen geführt im Bibeltext. Der ältere Bruder hat nichts mitbekommen, dass sein jüngerer Bruder zurückkommt. Er hat noch nichts gehört von diesem großen Fest. Wahrscheinlich hat er lange gearbeitet, vermutlich am längsten von allen. Und nun kommt er nach Hause und er hört da läuft schon was. Er hört die Musik und er fragt einen Knecht, also geht nicht hinein, er fragt ihn, was läuft hier? Und der Knecht erklärt es ihm und er wird wütend, richtig wütend. Er kann es nicht verstehen, was hier jetzt geschieht. Sein Bruder, der doch so versagt hat, kommt zurück. Und es wird das größte Fest gefeiert, das dieser Hof wahrscheinlich seit Ewigkeiten gesehen hat. Er bringt es wie nicht zusammen und er bleibt draußen. Interessant ist, wer kommt hinaus? Wieder der Vater. Also der Vater muss für den jüngeren Sohn ihm entgegenkommen und er kommt auch zum älteren Sohn hinaus und lädt ihn ein, Teil zu sein. Ganz demütig ist wieder dieser Vater. Und er antwortet und sagt: So viele Jahre habe ich mich abgerackert, habe ich dir gedient, habe ich mir Mühe gegeben. Das Wort hier heißt, habe ich als Sklave gedient. So habe ich mich niedergekniet für dich und du hast mir nichts gegeben. Es kam kein Lohn. Und jetzt kommt mein jüngerer Bruder, dieser Sohn, dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder, interessant, kommt zurück. Und du machst alles für ihn. Du schlachtest das Mastkalb. Das Mastkalb ist das Wertvollste, was es auf so einem solchen Hof gab. Ist uns nicht mehr so nah. Die wenigsten von uns haben ein Mastkalb zu Hause vermutlich. Aber wenn ihr eines hättet und es heute schlachtet, dann wäre es ein besonderer Tag. Und das wissen die. Und er ist verletzt. Weil für ihn hat man das nicht gemacht. Die Frage ist, was ist sein Problem, wenn wir das anschauen? Ich glaube, er hat das gleiche Problem wie der jüngere Bruder. Der jüngere Bruder, kurz zusammengefasst, hat das Problem, dass er beim Vater ist, nur wegen dem, was der Vater ihm gibt und nicht wegen seiner Person. Er ist nur bei ihm wegen dem, was er gibt und nicht wegen dem, was er ist. Und eine Weile ging das gut und irgendwann denkt der jüngere Bruder, ja gut, ich glaube, das kommt nicht mehr gut, jetzt hole ich mir raus aus dieser Beziehung, was sie mir wert ist, das ist sein Vermögen und dann gehe ich. Und er kümmert sich überhaupt nicht um den Vater als Vater. Aber der ältere Sohn, der ist jetzt ja der Vorbildliche, oder? Der bleibt zu Hause, der gibt wahrscheinlich doppelt so viel Gas nochmal. Dem kann man danken. Jesus meint es nicht so. Der ältere Bruder hat eigentlich das gleiche Problem. Er ist auch nur beim Vater wegen dem, was der Vater ihm gibt und nicht wegen dem, was der Vater ist. Wir sehen ganz verschiedene Zeichen, dass das so ist. Zum Beispiel, wie er es beschreibt. Es ist wirklich interessant, im Griechischen steht hier, ich habe dir als Sklave gedient. Er wäre ja ein Kind. Also er bezeichnet sich als Sklave, als Knecht. So sieht er sich. Und der Vater, was ist er? Der Chef. Und er hofft dann auf Lohn irgendwann. Aber er beschreibt sich nicht als Kind. Jetzt macht der Vater ihm einen Riesenstrich durch die Rechnung in seinem Plan. Und sein Plan war vermutlich, jetzt ist der Jüngere weg, denkt er, gut, das ist erledigt, der kommt mir nicht mehr in die Quere. Und jetzt gebe ich ihm einfach noch Mühe, jetzt gehe ich da durch, irgendwann stirbt mein Vater und dann gehört mir alles. Und an diesem Tag ist dieser Plan fürs Altpapier. Der jüngere Sohn kommt zurück, er wird als Kind aufgenommen, das Erbe wird nochmals aufgeteilt, heißt das. Also der ältere Bruder verliert hier einen schönen großen Teil von seinem Besitz eigentlich. Ich verstehe ihn, so unter uns. Aber in seinem Plan ist das furchtbar, was der Vater tut. Aber seine Reaktion zeigt auch, dass ihm sein Vater egal ist eigentlich. Weil er weiß ganz genau, er kennt ja seinen Vater. Er weiß, das ist der bewegendste Tag im Leben seines Vaters. Und er hat vermutlich tagelang immer gewartet auf diesen jüngeren Sohn. Und jetzt kommt er zurück. Und der ältere Bruder schafft es nicht, sich mitzufreuen. Und er verletzt seinen Vater hier tief. Er zeigt ihm eigentlich, es kümmert mich nicht, was dich bewegt. Misch dich nicht ein in meinen Plan. Und deshalb wird er wütend. Und zeigt, eigentlich hat auch er keine wirkliche Beziehung zum Vater. Und ich finde es sehr bewegend, wie der Vater herauskommt zu ihm und auch ihm sagt, und er sagt dir, das griechische Wort ist ganz liebevoll, er sagt, mein Kind, das Kind bezeichne ich als Sklaven, der Vater bezeichnet es als mein Kind. Du gehörst zu mir, alles gehört dir. Komm doch herein. Und so bleibt das Gleichnis offen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es gibt harmoniebedürftige Menschen, die denken dann, er ist vermutlich dann schon noch zum Fest gegangen. Das Gleichnis ist fertig, es geht hier nicht weiter. Jesus lässt es bewusst offen, diese Spannung. Es geht weiter in der Reaktion der Pharisäer und in unserer Reaktion. Was machen wir? Wie geht es weiter in unserem Leben? Das ist das, was das Gleichnis weiterführt. Fassen wir zusammen, was jetzt tragisch ist. Wir haben einen jüngeren Sohn, der hat es erkannt, wer sein Vater ist. Und er kommt zurück. Und wir haben jemanden, der sagt, ich darf nicht mehr Kind sein. Ich möchte dir als Knecht dienen. Wir haben einen anderen, der wäre Kind und sagt, ich diene dir als Sklave. Das ist eigentlich tragisch. Wer ist jetzt verlorener dieser beiden? Ich denke, eigentlich ist es ganz klar der Ältere. Weil der Ältere ist es sich nicht einmal bewusst. Der Ältere ist draußen und er merkt gar nicht, was ihm fehlt. Der Jüngere, der weiß jetzt gar nicht, was ihm geschieht. Der ist jetzt beim Vater. Jesus meint damit ganz klar die Pharisäer. Er meint genau diese Situation, dass jetzt Jesus ist der verheißene Retter. Das Alte Testament, der vordere Teil der Bibel, spricht viel von einem Retter, von einem Messias. Und Jesus ist dieser Retter. Auch die Pharisäer warten auf ihn übrigens. Und jetzt geschieht etwas Neues. Prostituierte am Rande der Gesellschaft. Man schaut auf sie herab, begegnen Gott in Jesus und sitzen mit ihm zusammen, sind tief bewegt, wie er sie annimmt. Zöllner, die praktisch alle um sich herum ausnutzen, niemand achtet sie, sitzen mit Jesus am gleichen Tisch und bekennen ihre Schuld und erleben Vergebung. Da geschieht was. Und was passiert mit den richtig Frommen? Sie bleiben draußen und sagen, es darf nicht sein. Wieso sitzt du mit diesen Leuten zusammen? Es geht ihnen wie einen älteren Bruder. Sie bleiben draußen und verstehen nicht, was da geschieht, wie Gott hier wirkt. Ich glaube, wir können es heute Morgen aber nicht nur auf die Pharisäer schieben. Die Bibel spricht immer auch zu uns. Und ich bin überzeugt, dass alle Menschen einen Hang haben, immer wieder auch, wie auch zum Jüngeren, aber ältere Brüder zu sein oder ältere Schwestern. Das ist ja nicht der Punkt. Aber wir haben ein Herz, das immer wieder so da hineinfallen kann. Es kann sein, dass wir einfach äußerlich zum Beispiel uns gut moralisch verhalten und innerlich so denken, wenn alle so wären wie ich auf dieser Welt, es wäre wunderbar. Wir hätten es nur gut, oder? Aber die anderen, die sind alle so. Wer das mal so erleben will, lest mal so 20 Minuten Kommentare im Internet. Das ist voll. Ich spüre da immer so, und ich bin ja häufig auch so, aber furchtbar, was die und die und die falsch machen. Aber ich wüsste es ja, wie es richtig ist. Aber ich glaube, es geht tiefer. Ich kann auch gläubig sein und auch immer wieder in diesen älteren Brüdermodus hineinfallen, dass ich plötzlich nur noch bei Gott bin, wegen dem, was er gibt und nicht wegen dem, was er ist. Dass es plötzlich wie zu einem Handel geworden ist. Wir schauen uns dann noch an, wie ich das auch erkennen kann. Und ich erinnere mich jetzt an eine Person, die hat mir frustriert gesagt, ich verstehe sie auch menschlich, da erhebe ich mich wirklich nicht, aber dann sagt sie mir, jetzt habe ich so lange dafür gebetet. Es hat sich nichts verändert. Dann kann ich es ja gleich lassen. Kennen wir vielleicht. Aber was sagt sie damit? Der Vater ist mir egal. Es geht mir darum, dass er endlich mal das bringt, was er bringen sollte. Und wenn es irgendwann nicht funktioniert, dann lasse ich es halt. Dabei ist es doch eine Beziehung zu einem himmlischen Vater, der mich liebt. Und wenn ich ihm sage, ja, das war's. Du hast nicht geliefert, dann kann ich auch selber. Oder jemand anders, der mit Eheproblemen kämpfte und so dachte, ja gut, jetzt gebe ich mir nochmals Mühe. Jetzt komme ich treu in den Gottesdienst. Jetzt lese ich jeden Tag in der Bibel. Er hat das so im Kopf, das sollte man ja tun. Und er macht das treu und da freue ich mich ja darüber als Pastor. Sehr schön. Aber er ist dann frustriert nach 2 Monaten, dass sich in seiner Ehe nichts verbessert hat und sagt sich los vom Glauben. Sagt, gut, ich habe es probiert, es funktioniert nicht, lass ich's. Er zeigt genau, ich bin nur bei dir wegen dem, was du gibst und nicht wegen dem, was du bist. Nun die Frage, wie kann ich dieses Muster erkennen bei mir? Ich glaube, Bibeltexte sprechen immer zu mir, nicht nur zu den anderen. Wir sehen es hier. Was der ältere Bruder erlebt. Ich kann es erkennen zum Beispiel an einer inneren Wut, einer inneren Unzufriedenheit, irgendeiner inneren Spannung im Glauben. Es kann sein, dass ich häufig zuerst wütend auf mich bin und denke, und ich schaffe es nicht. Und ich habe es mir doch vorgenommen. Und jetzt nochmal, und ich schaffe es wieder nicht. Ich bin einfach ein Versager im Glauben. Und man denkt, wieso? Ich müsste es ja schaffen, dass Gott mich annimmt. Und man fängt an, sich selber wie so einer komischen Spannung zu leben. Man kann wütend werden auf andere, die einem nicht so begegnen, wie sie sollten, die einem nicht so unterstützen, wie sie doch müssten und die doch schon so lange vielleicht mit Jesus leben und man sieht einfach nichts. Oder man kann wütend werden auf Gott. Das sagt man häufig nicht so laut. Sagen, wie kann es nur sein? Ich verstehe es nicht, wie du mich führst. Zweitens, ein Zeichen ist, was der ältere Bruder hat, ist ein Gefühl der Überlegenheit. Wir spüren, wie er das sagt. Er sagt, dein Sohn da, der da zurückkommt. Und er betont noch schön, dein Sohn, der dein Geld mit Prostituierten verprasst hat. Er wäre nicht so. Er ist moralisch überlegen. Er ist doch der Bessere. So ist ganz klar seine Haltung. Auch das ist ein Zeichen, das sagen wir auch nicht laut, aber wenn man merkt, und es ist ganz fein, ich merke mir selber, bis ich das erkenne, braucht es viel, als man beginnt, auf Menschen wie so leicht herunterzuschauen und zu denken, wenn es die jetzt mal endlich packen würden, hä? Und das ist schon mühsam, wie die denken und immer so rückwärtsgewandt oder immer so progressiv alles und man denkt, eigentlich, wenn die so gläubig wären wie ich, dann könnten wir hier durchstarten. Ich glaube, es ist so ein Zeichen, wo man merkt, ob das wirklich stimmt. Droht deshalb die Frage, was kann ältere Brüder heilen? Und ist das Gleiche wie hier beim älteren Bruder. Es ist allein der Vater, immer wieder. Ich glaube, das brauchen wir auch immer und immer wieder, diesem Vater zu begegnen. Er kommt zum älteren Bruder hinaus, er kommt uns entgegen. Auch heute Morgen als Vater. Und er zeigt sich uns in Jesus Christus, der sein Leben gibt für mich. Aus einem Grund, dass er Gemeinschaft mit mir haben kann, dass ich nach Hause kommen kann. Es kann sein, dass ich merke, ich lebe in einer rein religiösen Beziehung mit Gott. Also ich verhalte mich richtig und dann gibt mir Gott, was ich brauche. So, dann segnet er mich. Es kann die Einladung heute Morgen sein, das erste Mal zum Vater zu kommen, zu sagen, und ich vertraue dir ganz. Es ist kein Handel. Ich vertraue mich dir komplett an. Mein Leben gehört dir. Meine Schuld gebe ich dir. Ich brauche dich. Der Vater kann mir auch wie neu zeigen, dass ich Kind bin und nicht Angestellter. Im angestellten Modus gläubig sein ist genau das. So, ich gebe mir Mühe und dann sollte es funktionieren im Leben, weil er mich dann belohnt. Das ist genau umgekehrt. Martin Lloyd-Jones, bekannter Theologe aus England, hat so eine Schlüsselfrage, die geht mir immer nach, die er seinen Personen in Seelsorgegesprächen immer zuerst gestellt hat. Er hat sie immer gefragt, also auf Englisch natürlich, bist du ein Kind Gottes? Und hat einfach gewartet, was sie antworten. Und wenn Menschen ihm geantwortet haben, ja, ich versuch's, dann sagt er, dann habe ich gewusst, sie haben es noch nicht verstanden. Ich kann nicht versuchen, ein Kind Gottes zu sein. In der Familie ist uns das klar, glaube ich. Weil wenn meine Kinder, mein ältester Sohn gefragt wird, bist du ein Kind von David? Und er sagt, ja, ich probiere es. Ich probiere es, seinem Anspruch zu genügen, dass ich Kind sein darf. Das ist absurd. So schnell denken wir so in der Beziehung zu Gott. Ich kann nur Kind sein oder ich bin es nicht. Ich kann nicht mich bemühen, Kind zu sein. Und ich kann das wie, Gott kann mir das neu zeigen. Und ich kann ihn annehmen als Vater und staunen, dass er mich als Kind annimmt. Und dann entdecke ich zum Beispiel, dass Gebet viel mehr ist als nur, was fehlt mir alles, hoffentlich hilft er mir. Sondern das Gebet eigentlich einfach Beziehung mit meinem Vater ist. Und dass ich im Gebet plötzlich wieder erkenne, und er ist mein Vater. Und er liebt mich so, wie niemand sonst mich lieben kann, auch wie kein Vater. Er hat alles für mich gegeben, dass ich Gemeinschaft mit ihm haben kann. Er ist mit mir. Das schenkt mir tiefes Vertrauen, wenn meine Gebete auch nicht genau erhört werden, dass er es gut führen wird. Wie wir es gesungen haben, diesem schönen Lied, das mich auch immer so bewegt. Er wird es gut führen, sogar durch mein Versagen durch. Aber ich bin herausgefordert, Kind zu sein und nicht als Angestellter wie draußen zu sein. Es ist eine Einladung, auch Wut und Frust abzulegen. Ich merke, ja, ich kenne diese Spannung, ich wütend auf mich bin, auf andere, auf Gott. Lade ich ein, da den Mut zu haben, das für sich oder mit jemandem, und das Vertrauen hat auch, abzulegen und wieder neu anzunehmen. Ich bin Kind. Auch Selbstverurteilung. Wenn man so, ich verstehe es ja, ich möchte Menschen begleiten, dass sie lernen, Jesus ähnlicher zu werden. Aber es funktioniert nicht, wenn ich in diesem Modus bin, ich gebe mir Mühe, dass Gott zufrieden ist dann. Ich begleite immer wieder Menschen, die kämpfen genau damit. Die sind da und die wissen, wie genau, da muss etwas gehen in meinem Leben. Ich muss es jetzt schaffen, dass Gott zufrieden ist. Und sie werden es niemals so schaffen. Erst wenn sie verstehen, Gott hat mich jetzt erlöst, wie ich bin, unverdient. Nicht wegen meiner Leistung, sondern weil er mich liebt. Daraus kommt die Kraft für Veränderung im Leben. Das Schöne ist, das schafft eine neue Form der Gemeinschaft. Die ist im Gleichnis noch nicht möglich. Der ältere Sohn ist noch nicht da. Aber was Jesus hier wecken will, ist diese neue Form der Gemeinschaft, wo wir zum Beispiel barmherzig miteinander umgehen können, weil ich weiß, immer, ich könnte an der Stelle des anderen sein. Das hilft mir immer in Gesprächen mit Menschen. Ich könnte genau an ihrer oder an seiner Stelle sein. Und dass ich es nicht bin, ist nicht mein Verdienst. Das ist die Gnade Gottes in meinem Leben. Und ich kann nicht denken, ja, ich habe es halt geschafft und er hat es nicht geschafft. Da begegnen wir uns anders. Da helfen wir mit zu vermitteln, schau, ich bin nicht besser, aber ich kenne den, der besser ist. Dann schauen wir miteinander immer auf Jesus. Zweitens, bin ich dann bereiter zu vergeben? Wenn ich verletzt werde, wird mir bewusst, ich verletze Menschen auch und merke es vermutlich den größten Teil gar nicht. Dann kann ich vergeben. Und ich merke, wir sind auf der gleichen Stufe. So schnell denkt man, katalogisiert man sich, denkt vielleicht, die sind immer so konservativ, sind immer so, die wollen immer so Neues, die kriegen die Kurve irgendwie immer nicht, die haben immer so die schrägen Ideen, das ist einfach nicht einfühlsam, die sind immer so, fallen immer so mit der Tür ins Haus, sagen, nein, wir sind auf der gleichen Stufe. Ich kann dich annehmen. Stellt euch die mühsamste Person vor in dieser Gemeinde für euch. Machen keine Umfrage. Die gibt es immer. Auf der Grundlage von Jesus kann ich diese Person annehmen und vertrauen, dass sie mir etwas zu geben hat. Zum Schluss sehen wir, dass es, könnte man sagen, es ist etwas simpel so. Wer sucht denn jetzt diesen Sohn? Der kommt einfach zurück. Und wer zahlt dafür? Damals, den Zuhörern war klar. Erstens, wer zahlt? Das ist nämlich der ältere Bruder, der zahlt mit seinem Erbe, dass der Jünger zurückkommen kann. Und wer sucht? Ihnen ist klar, wer hätte suchen sollen? Nämlich der ältere Bruder, und das wäre uns jetzt ganz klar, wenn wir damals gelebt hätten, der hatte den Auftrag, die Familienehre wie zu erhalten. Der hätte dem Vater sagen müssen, Vater, ich weiß, was dir dieser Sohn bedeutet. Ich gebe alles, dass er zurückkommen kann. Und ich gehe ihm nach. Und ich werde um ihn kämpfen. Und ich werde so lange warten, bis ich ihn dir zurückbringen kann. Das wäre sein Auftrag gewesen. Und er will nicht. Das ist der Skandal eigentlich. Ich glaube, das bewegt uns bis heute, so Geschichten, ältere Brüder, ältere Schwestern, jüngere Schwestern, so ist es miteinander. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen, die es zum Schluss vertieft, die ich gefunden habe bei einem anderen Theologen, und die stimmt, ich habe sie recherchiert. Aus dem Vietnamkrieg 1965, es ist Daniel Dawson, Soldat der Vereinigten Staaten, ist auf einem Aufklärungsflug in Vietnam, auf dem Gebiet des Vietcong. Er verschwindet im Dschungel, vermutlich abgestürzt. Man findet ihn nicht. Sein Bruder zu Hause in den USA wartet auf Nachrichten und wartet und wartet. Und es kommt der Moment, der heißt Donald Dawson, wo er sagt, und ich gehe. Ich lasse nicht zu, dass mein Bruder alleine da zurückbleibt. Er lässt seine Frau, seine drei Kinder zurück, verkauft viel, um diese Reise zu finanzieren, und er geht mitten ins Kriegsgebiet mit einem Ziel, seinen Bruder zu finden. Und er wird bekannt auf beiden Seiten des Krieges als der Brother. Man sagt nur, der Bruder ist wieder unterwegs, was es so bewegt hat. Stell dir vor, es gäbe für dich einen solchen älteren Bruder, der alles tut, der dir nachgeht, dich nie fallen lässt, der dich zurück nach Hause bringt. Das Einzigartige dieser Geschichte ist, wir kennen diesen älteren Bruder. Wir sind ihm begegnet die ganze Zeit. Er spricht hier. Es ist ganz klar Jesus selbst. Er tritt in diese Bresche. Und Jesus ist ein älterer Bruder, der nicht einfach mal seine Heimat verlässt, sondern er verlässt den Himmel und kommt in diese Welt für mich. Er verlässt nicht etwas Komfort, sondern seine gesamte Herrlichkeit gibt er weg für mich. Und er kommt nicht einfach in eine schwierige Situation, sondern er kommt in eine Situation, wo er gekreuzigt wird. An meiner Stelle. Aber ich bin es ihm wert. So ist Jesus. Das eine Ziel, das er am Kreuz hatte, als er für meine Schuld starb, war, mich nach Hause zu bringen. Gemeinschaft mit mir zu haben. Er ist dieser ältere Bruder, der uns eigentlich fehlt. Uns allen fehlt. Und er lädt mich ein, ihm zu vertrauen. Und wenn ich zu ihm komme und sage, Jesus, ich brauche Vergebung, vergib du mir, du sollst mein Herr und Erlöser sein, dann bringt er mich nach Hause. Nach Hause zurück zum Vater. Ein solcher wahrer älterer Bruder ist er. Das ist die Einladung, am Schluss dieses Gleichnisses, Wut, Frust über mein Glaubensleben abzugeben, zu merken, wo ich nur als Angestellter funktioniere oder Angestellte und zu verstehen, dass ich Kind bin und zu sehen, wie Jesus alles möglich macht und zu entdecken, wie das unsere Gemeinschaft revolutioniert, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können, vergeben können, dass wir barmherzig miteinander umgehen können, dass ich der mühsamste Person in diesem Raum sagen kann, ich nehme dich an. Ich muss ja nicht laut sagen, ne? Sonst weiß ich es dann. Aber ich nehme dich an und du hast mir etwas zu geben. Das ist etwas radikal Neues, das Jesus hier bringt. Und ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du der wahre ältere Bruder bist, der uns sucht und der alles zurücklässt und der alles verliert auch und der meine Schuld trägt, weil du Gemeinschaft mit mir haben willst, weil du mich und jeden hier nach Hause bringen willst. Und ich bitte dich einfach, öffne uns immer wieder die Augen, dass es heißt, als Kind von Gott zu leben und nicht als Angestellter oder als Knecht, wo ich hoffe dann, mich abarbeite und dann schaue, ob es reicht oder dann einfordere, was ich verdient habe, sondern dass wir die Kraft entdecken können, was es heißt, als Kind von dir zu leben. Und ich bitte dich, dass auch hier die FEG Zürich Helvetiaplatz erleben darf, wie eine neuartige Gemeinschaft da möglich wird, dass Menschen staunen, wie hier sich Menschen begegnen, die sonst nie etwas gemeinsam hätten, aber du sie verbindest. Amen.